Warum habe ich noch keinen Data Quality Manager bei den Unternehmen gesehen, bei denen ich war? Was bedeutet eigentlich autodidaktisch sich Themen beigebracht zu haben und im Gaming-Bereich aufgewachsen zu sein? Eine ganz besondere Art und Weise, was diese Person im privaten Bereich mit Daten macht, wird alles in der heutigen Folge mit dem lieben Michael besprochen. Viel Spaß!
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt, glaube ich, der liebe Michael. Hi, Michael.
Hi, Jonas.
Also ich, nicht, glaube ich, im Sinne von, dass du Michael bist, sondern eher im Sinne von, es sieht danach aus, dass du in einem Hocker, nicht Hocker, wie sagt man,
Sessel?
Ohrensessel. Ist ja richtig cool. Ja. Das ist dein Computerstuhl?
Auch mein Homeoffice-Stuhl.
Ja. Okay, cool. Ja, ich habe ja so ein Gaming, aber deiner sieht eher noch gemütlicher aus.
Er war schwer zu finden und ist auch richtig cool, wenn man so ganz lange Workshops hat und so nachmittags. Also okay. Bis es zu sich anlehnt, dann fällt nicht so auf, dass man nicht mehr ganz so dabei ist.
Ja, und die Besonderheit ist, wir nehmen gerade Freitagnachmittag auf. Bei mir ist bewölkt und es regnet und bei Michael scheint die Sonne auf dem Kopf. Jeder, wie er es verdient. Michael, du nimmst auf jeden Fall, schickst uns den Link zu deinem schönen Stuhl. Den müssen wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich weiß jetzt nicht, für wen wir hier Werbung machen, aber der sieht auf jeden Fall cool aus. Jetzt haben wir ein bisschen gelabert. Michael, stell dich vor, wer du bist, was du machst und dann starten wir in die Folge.
Ja, ich bin der Michael, bin seit 2015 bei der Firma Uvex. Ursprünglich bin ich Diplom-Ingenieur der angewandten Chemie. Also auch so ein Quereinsteiger wie so ziemlich jeder Zweite in unserem Bereich. Und habe bei Uvex jahrelang Projekte begleitet, hauptsächlich im Management-Systembereich, so Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Energiemanagement, alles was so mit ISO und 9001, 14001, mit sowas, womit immer keiner zu tun haben möchte, aber doch irgendwie jeder ein Zertifikat braucht. Da habe ich sehr viele Projekte gemacht und bin dann irgendwann eher in die IT-Projektrichtung gerutscht und ja, seit 2 Jahren mache ich das Thema, 2,5 Jahren. Das Thema Data Governance und versuche da jetzt eben unser bald 100-jähriges Unternehmen beim Thema Daten weiter voranzubringen und zu pushen, sage ich jetzt mal.
Sehr schön. Und wir haben gerade so im Vorgespräch, habe ja so eine Form, also auch prozessoptimiert, wo jeder Gast dann seine Sachen einträgt, braucht man ein Mikrofon, braucht man keine. Und da hattest du dein Thema eingetragen und dann hatte ich dich gefragt gehabt, über was sprechen wir denn heute? Weil ich lese es mir einmal durch, wenn die Form kommt und lese es mir dann kurz bevor ich in den Podcast sozusagen Aufnahme reinjoine. Und dann hast du gerade angefangen zu sprechen und mich so gefragt, was denkst du, was macht eigentlich ein Qualitätsmanager? Und dann war bei mir irgendwie 10 Sekunden Gedankenpause und gegrinst. Und lass uns doch da mal weitermachen, was du damit meintest. Weil das war ja so ein bisschen Richtung, was machst du denn wirklich? Du kommst aus dem Qualitätsmanagement, jetzt gehst du in Richtung Data Governance und das ist ja so ein bisschen der Anknüpfungspunkt, den wir haben.
Genau, also nochmal die Frage, wofür stellt ein Unternehmen einen Qualitätsmanagementbeauftragten ein?
Ja, und ich habe dann so geantwortet, dass ich in meinem Tätigkeitsfeld bis jetzt eigentlich kaum oder gar nicht mit Qualitätsmanagern zurechtkam und dann so gesagt habe, die machen bestimmt wichtige Dinge. Ich dann aber, jetzt wird es sehr gehässig, dahin dachte, vielleicht sitzen die auch eher in einem Kabuff und machen irgendwelche Dokumentationen und dann entsteht schon das Lachen auf deiner Seite.
Ja, also natürlich am Ende muss immer meistens ein Zertifikat rausspringen, das man dann schön dem Kunden in die Hand drücken kann, damit er weiter bestellt. Aber eigentlich ist ein Qualitätsmanagementbeauftragter eben nicht irgendjemand, der im stillen und heimlichen Dokumentation, Schattendokumentation nennen wir es immer gerne, erstellt, die keinen interessiert oder auch irgendwie die Qualitätssicherung macht oder was auch immer, sondern es ist eigentlich der Mensch, der das Unternehmen befähigen soll, das Thema Qualität und Kundenzufriedenheit zu beherrschen und das auch permanent weiterentwickeln zu können, dass man einfach auf dem Markt bestehen kann. Und wenn ich jetzt das Qualität wegstreiche und da vorne Data dranhänge, dann ist das nicht so weit weg von dem, was wir eigentlich tun.
Warum?
Naja, im Endeffekt, das Thema Data ist ja genau das gleiche Thema. Das Unternehmen muss in die Digitalisierung reinkommen. Die Leute müssen auch Daten denken können und entsprechend muss man auch gucken, dass man über Hub-and-Spoke-Modelle zum Beispiel Kompetenzen irgendwo aufbaut, erhält, den Austausch hinkriegt und letzten Endes dann auch das Unternehmen so weit befähigen kann, dass sie auch das Thema Daten gut können, Datenqualität liefern können, Daten bereitstellen können, Daten verwenden können und auch im Endeffekt am Ende auch, wenn man Richtung Analytics BI denkt, dann auch datengetriebene Entscheidungen letzten Endes auch schaffen.
Und das liegt in deiner Verantwortung. Was ist dein Titel?
Nicht ganz. Datenqualitätsmanagement ist natürlich nicht in meiner Verantwortung, aber es ist natürlich auch ein Punkt im Datenmanagement allgemein. Also ich leite den Bereich Data Governance in einer sehr dezentralen Organisation, die...
Aber du bist zentral?
Ich bin im zentralen Data Governance Team und wir haben letzten Endes in allen Teilkonzernen, UVEX ist relativ komplex für seine Größe, uns sogenannte Global Data Management Teams aufgebaut, die die jeweiligen Konzerne und Einheiten in den Konzernen dann letzten Endes ursprünglich erstmal beim Thema Stammdaten irgendwo angeleitet haben, die Kompetenzträger da identifiziert haben und im Endeffekt auch Standardisierung und Harmonisierung vorangetrieben haben. Und das Thema geht natürlich immer weiter. Fängst du mit Stammdaten an, weil irgendwelche Prozesse nicht funktionieren, geht es dann irgendwann weiter, dass du sagst, du magst einen Online-Shop. Und wenn du versuchst, in diesem Shop Sport, Arbeitsschutz und andere Produkte, die UVEX insgesamt herstellt, alle zusammen in einen Shop reinzuprügeln, dann merkst du, Mensch, in einer dezentralen Organisation, wo jeder 20 Jahre lang gemacht hat, was er mochte, hast du halt unterschiedliche Datenmodelle, hast du unterschiedliche Ausprägungen, obwohl es letzten Endes sowohl im Sporthelme gibt, als auch im Arbeitsschutzhelme gibt. Da denkt man eigentlich, das sollte vergleichbar sein. Am Ende ist es das aber nicht.
Ja, verstanden. Du kommst ja aus der Ecke Qualitätsmanagement und bist jetzt ein Retter Governance. Also hat dich das Thema Qualität und Prozesse und Dokumentation im stillen Kämmerchen am meisten interessiert oder war es sozusagen jetzt das Thema Data, was dich gehypt hat, dahin zu gehen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Also was ist jetzt sozusagen der Wechsel gewesen, der Wechselgrund?
Der Wechsel war, glaube ich, mal die Perspektive weg vom Projekt, mal eher auf die andere Seite zu gehen und die Projekte mal anzuleiten, zu coachen und auch da irgendwie mal in Richtung beraten zu gehen und zu sagen, ja, ihr habt was vor, aber ja, denkt mal bitte das Thema Data hier mit. Ihr habt hier Sachen, da geht's um Datenmigration, da müssen wir bestimmte Themen berücksichtigen. Das fand ich interessant, weil ich einfach in meinen Projekten, die ich so immer hatte, immer gemerkt habe, ja, es ist leicht irgendwo zwei Systeme miteinander zu verknüpfen und eine Schnittstelle hinzustellen. Aber wenn die Datenmodelle nicht zusammenpassen und das irgendwie nie jemand auf dem Schirm hat, dann ist die schönste Schnittstelle nichts wert, weil es passt einfach nicht zusammen. Und da hatte ich irgendwo das Gefühl, da kann man noch was reißen, da können wir noch was optimieren und da müssen wir auf jeden Fall als Unternehmen noch ein paar Schippen drauflegen, dass wir es besser können. Und das fand ich reizvoll.
Das heißt also, ja, verstanden, so ein bisschen zu... Was kann man etablieren, weg von, das Projekt hat einen Start und ein Ende und eher was Aufbauendes sozusagen, was auch für die Zukunft besteht.
Ja.
Wie groß seid ihr?
UVEX hat um die 3000 Mitarbeiter weltweit. Man kennt UVEX ja immer ein bisschen vom Sport.
Ja.
Die Brillen, Skibrillen, Helme und so weiter. Das ist aber eigentlich nur so um die ein Viertel unseres Unternehmens. Drei Viertel des Unternehmens ist tatsächlich der Arbeitsschutz, also Sicherheitsschuhe, Klamotten, Brillen, Handschuhe, sowas.
Wie viele Leute arbeiten im Data-Bereich von den 3000?
Oh, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Schätzungsweise hochgerechnet zu 20. Man muss jetzt aber sagen, sowas wie BI-Analytics haben wir noch ausgegliedert, die sind auch nochmal so 10. Die existieren neben uns. Wir haben eine zentrale BI- und Analytics-Abteilung, die das ganze Unternehmen da betreut.
Jetzt können wir so ein bisschen fachsimpeln, aber ich glaube, wir beide kennen uns da gar nicht so aus. Ich hatte auch schon andere Leute im Podcast. Es ist spannend, dass viele Unternehmen für Sachen, also zum Beispiel Tesa und Co., sind ja für Sachen bekannt, wo sie gar nicht hauptsächlich mit ihre, also ihr seid ja auch bekannter für die Sportsachen wie für die anderen Sachen, obwohl es eigentlich nur ein Viertel ausmacht. Also diese Wahrnehmung des Eisberges, wie der Eisberg sozusagen entsteht, ist auch, erinnert mich jetzt geradezu, manchmal kann es für Unternehmen gut sein, strategisch in Bereiche reinzugehen, wo sie eine höhere Aufmerksamkeit bekommen, weil ich glaube, die Aufmerksamkeit, die ihr jetzt im Sportbereich bekommt, hilft euch wieder in den anderen Bereichen.
Ist tatsächlich auch die Strategie, die wir dahinter verfolgen. Sport ist unser Aushängeschild. Ja. Der Safety profitiert davon. Der Safety wiederum macht aber auch sehr viel Umsatz mit dem Geschäft, was er gut kann und was er tut. Das befruchtet sich gegenseitig. Einer bringt das Geld, der andere bringt die Bekanntheit.
Ja, es ist spannend. Ich glaube, das ist halt die Frage, Henne-Ei, was, mit was musst du starten?
Ja, ja, tatsächlich. Ich denke mal, sowas muss ein Stück weit auch zufällig passieren. Ja. Man kann wahrscheinlich auch nicht, ich glaub, nicht erwarten. Zu kalkulieren. Genau, das ist halt dann so.
Ja.
Ja, Jonas, ich habe letztens deine Counter-Strike-Folge total gefeiert.
Oh.
Ja. Da habe ich mich irgendwie wieder ganz schön an meine Jugend erinnert.
Wann hast du gestartet?
Also Beta 5.2. Ich denke, du bist ein bisschen jünger als ich. Ich bin 87er Jahrgang. Das heißt, ja, wir waren beide eigentlich nicht alt genug, um Counter-Strike zu spielen. Ne?
Das habe ich jetzt nicht gehört. Aber die 5.2 kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es war 1.3, wo ich gestartet habe. Das ist jetzt der Hardcore-Nerd-Talk. Und da war wirklich so der Klassiker, die Models waren noch sehr verkastelt und DE Aztek war so der Klassiker, Tor an Tor zu spielen.
Ja, ich war immer Assault-Fan. Ich habe immer hinten zur Hintertür reingeschossen, durch die Wand.
Ja, spannend. Weißt du, was mich daran interessiert und was ich so spannend finde? Ich habe jetzt auch letztens mit jemand anders nochmal gesprochen, mit meinem besten Freund und Trauzeuge, der mit mir früher auch viel gespielt hat. Ich habe gesagt, du, es gibt jetzt Leute, die können gar nicht mehr einen PC zerlegen, verstehen nicht, wie eine Grafikkarte funktioniert, wie man Kühlpasta auf den CPU schmiert und wie man ein Netzwerk einrichtet. Und dann guckt er mich so an und meint so, hä, aber ist ja irgendwie so Standard. Und dann sieht man eigentlich, in welcher Zeit wir aufgewachsen sind, dass es nicht so Standard-Plug-and-Play-Lösungen gab, sondern dass wir uns alles selber erarbeitet haben. Und mir persönlich hilft es ungemein, nicht nur das, was ich da erlernt habe, sondern auch die Art und Weise, wie ich es erlernt habe. Also dieses methodische Rangehen, autodidaktisch Sachen zu lernen.
Ja, aber auch das Thema Wertschätzung dafür zu haben, dass die Lösungen, die wir heutzutage zur Verfügung haben, nicht vom Himmel fallen.
Ja,
schau dir das KI-Thema an. Also irgendwer muss seine KI erstmal trainieren, dass wirklich irgendwann ein Marketingtext rausspringt. Das Thema haben wir auf der Arbeit auch heute immer wieder. Jeder will irgendeine tolle KI-Anwendung und niemand versteht, dass da erstmal was passieren muss, bevor da was rauskommt. Ich hab's dir im Vorfeld erzählt, ich habe in Japan unlängst einen Mittelfußbruch leider gehabt. Da bin ich saufroh gewesen, dass es sowas wie Google Translate gibt, weil die Japaner können größtenteils alle kein Englisch, nicht mal der Notruf. Ja. Und ich wurde mit dem Hubschrauber von der Insel abgeholt und wurde weggeflogen. Meine Frau war allein auf der Insel dann und ich war dann im Krankenhaus und konnte mich nicht verständigen. Da hat die Krankenschwester ihr Handy rausgeholt und ich habe mein Handy rausgeholt und dann haben wir uns mit Google Translate hier schön gegenseitig verständigt und es hat funktioniert.
Cool.
Ich war heilfroh in der Situation, aber im Nachhinein dachte ich mir auch, eine Generation nach uns wird vielleicht nie mehr so intensiv auch sowas wie in Japan, so eine völlig fremde Kultur mit eigener Sprache, nicht mehr so wahrnehmen, wie wir das tun, weil sie es gar nicht mehr sich so weit reinbegeben müssen, weil die Technik hilft mir.
Weil du es irgendwie am PC oder am Smartphone dir anschaust und sozusagen dann irgendwie selbst mit der, jetzt sind ja die Apple-Brillen rausgekommen, du mit der Apple-Brille zu Hause im Wohnzimmer durch Japan laufen kannst.
Ja, beziehungsweise halt auch, wenn du dir was anguckst, übersetzt dir da live die Speisekarte.
Oh ja, ja.
Ich glaube, wenn man das dann irgendwo so als Gott gegeben sieht, ist eigentlich schade. Willst du dir eine Apple-Brille kaufen?
Um ehrlich zu sein, ja. Ich wollte mal eine Spezialfolge zu dem Thema machen. Aber vielleicht hört es ja jetzt jemand und hat irgendwie Kontakte in die USA. Ich glaube, es geht ja aktuell nur die US-Variante und die muss man sich ja irgendwie besorgen.
Ich kann dir maximal eine Skibrille, eine weiße besorgen. Die maximal große, aber die kann leider dann nichts.
Und offen gestanden fahre ich noch nicht so schnell Ski, dass ich überhaupt eine Brille zwangsweise bräuchte.
Ich auch nicht, ich habe Höhenangst.
Ah nee, aber nee, so schlimm ist es bei mir nicht. Aber meine Frau hat mit 3 angefangen, 4 angefangen. Wir fangen jetzt mit unserer Tochter mit 6 an, Ski zu fahren. Ich habe, glaube ich, mit war ich 30, vielleicht Ende 20 habe ich angefangen. Also da hast du halt schon diese Angst.
Als Kind hatte ich die auch nie, aber jetzt mittlerweile leider schon. Und jetzt denke ich mir auch, ja, das muss jetzt auch nicht mehr sein, sich da jetzt wieder groß ins Skifahren einzubringen. Ich darf es nur meinen Kollegen nicht so erzählen. Ich hoffe, es hören nicht so viele zu, dass ich nicht mal unsere eigenen Produkte wirklich viel benutze.
Naja, kannst ja die Arbeitsschutzsachen nutzen, weil hättest du die genutzt, wäre höchstwahrscheinlich nichts mit deinem Schuh passiert und mit deinem Fuß.
Ja, möglich.
Was glaubst du denn, wo sich das ganze Thema hinentwickelt? Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt und versuchst so ein bisschen visionär nach vorne zu schauen, wie die nächsten Generationen Sachen erleben. sei es Japan oder andere Sachen. Ne? Wie siehst du das in Bezug auf Governance? Wie entwickelt sich deine Rolle in der Zukunft?
Ist spannend. Wir kennen ja beide den Christian von Christian Krug. Der hat letztens ja auch eine interessante Folge in seinem Podcast gehabt, wo es darum ging, Power BI voll geil und Power BI, um Gottes Willen, jeder kann sich seine eigenen Berichte bauen.
Ja.
Fand ich sehr cool. Ist, glaube ich, auch was, was uns zum Beispiel jetzt die nächsten Jahre wirklich sehr viel beschäftigen wird, weil jetzt haben wir irgendwie viele Daten, wir strukturieren Daten, wir kriegen Transparenz. Jetzt denkt man dann natürlich auch sehr viel, alle wollen Self-Service und wollen Zugriff auf die Daten haben und schnell damit Dinge machen. Aber gleichzeitig steigt jetzt auch wieder die Gefahr, dass sich jeder seine eigene Wahrheit baut. Und dann sind wir wieder genau da, wo wir vor 10 Jahren vielleicht angefangen haben, weil ich weiß nicht, was hast eigentlich du für eine Vorbildung? Du bist nicht aus dem Naturwissenschaftlerbereich. Nee. Ich bin, wie gesagt, komm aus der Chemie, stimmt, du warst bei der AOK und so weiter.
Ja, sehr gut.
Ich kenne den Spruch, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Und auch in der Chemie war es immer so, wenn die Kurve nicht schön genug war, dann hast du halt nochmal einen Logarithmus drüber kaut und dann ist sie irgendwann mal schön geworden.
Ja.
Das kann halt jeder machen, wenn er wieder selber anfängt, seine eigenen Analytics-Berichte aufzubauen. Und am Ende sitzen dann wieder die Leute da, die sagen, meine Daten sind aber schöner als deine. Das sind wir eigentlich fast bei deinem
Titel.
Ich glaube, das wird eine Herausforderung. Da irgendwo trotz Self-Service trotzdem noch irgendwie die Zügel in der Hand zu haben, nicht man wieder eigentlich 3 Schritte zurück macht, die man in den letzten 2, 4, 5 Jahren vielleicht nach vorne gemacht hat. Hub and Spoke ist schön, ist aber halt auch schwerfällig an manchen Stellen. Das aufzubrechen macht manchmal Sinn, manchmal muss man auch aufpassen.
Ja, aber was ist die Konsequenz? Also mein Gefühl ist, bei Funke ist ja sozusagen auch zentral, dezentral. Und die Dezentralen sitzen in den Fachbereichen oder in Geschäftsbereichen sogar. Die Geschäftsbereiche sind so massiv wichtig, dass sie ihr Business vorantreiben. Da hast du schon eine andere Aufgabe von zentral und dezentral. So, jetzt guckst du es dir an. Wenn du anfangen würdest, Self-Service zu verhindern und sagen würdest, du würdest dafür Sorge tragen, dass du alle Dashboards selber baust, jetzt zum Beispiel bei dir mit dem Thema Governance, um irgendwie Qualität und sowas zu checken, dann hast du die Situation, dass die Fachabteilung oder Geschäftsbereiche sehr schnell Schatten-ITs oder Schatten-Data-Strukturen aufbauen. Warum? Wir kommen ja schon, wir pushen ja gerade, auch die Gesellschaft sagt ja, Daten ist wichtig und es muss als nächstes kommen. Aber wenn du es dir dann wieder auf der anderen Seite anguckst und sagst, aber ich sag dir, wann du was von mir bekommst, hast du ja so ein bisschen, nicht Zuckerbrot und Peitsche, aber du verhinderst ja, dass sie Mehrwert generieren. Und deswegen verstehe ich Self-Service gut, aber ist es so ein, es ist schon ein Drahtseilakt.
Ja, genau. Du musst so genau diese Linie treffen.
Ja.
So viel wie nötig, so wenig wie möglich irgendwie.
Ja.
Es ist schwer. Und ich glaube, das wird in den kommenden Jahren wahnsinnig viel Arbeit kosten für jedes Unternehmen, jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, genau da das richtige Maß fürs Unternehmen zu treffen.
Ja, definitiv. Macht auch Sinn, weil sonst schaffst du nicht, Self-Service zu etablieren und schaffst aber oder wenn du dann Self-Service wegnimmst, kann ja auch okay sein. Dafür hast du dann hohe Governance-Standards, hast aber auf der anderen Seite die Situation, dass du den Value mit Daten vielleicht verzögerst.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Ja, da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie stellt man sowas sicher?
Ja, dein Titel hat es mit inne. Du darfst dann sozusagen sagen, wie du es machen würdest.
Richtig, aber das Schöne ist natürlich auch immer, ja, man kann sehr viele Vorgaben machen, aber wenn ich niemals in die Einheiten gehe und gucke, macht ihr das eigentlich so,
ja,
dann sind die ganzen Vorgaben nichts wert. Ich spreche jetzt nicht, wenn wir das Thema Qualität oder Managementsysteme aufzunehmen, die haben ja auch so Instrumente, vor allem das Thema Auditing in den Bereichen. Dieses Thema möchte ich jetzt nicht so aufgreifen, dass ich sage, ich gehe jetzt jedes Jahr in jeden Bereich und lass mir da 2 Stunden erklären, was die tun. Das hat immer ein bisschen diesen Oberlehrercharakter oder diesen Polizeicharakter. Ja. Aber das Thema mit den methodischen Fragen, die man einfach stellen kann, auf gut Deutsch könnte man auch sagen, das sind dumme Fragen, aber man kann dann doch mit relativ simplen Fragen relativ oft auch die Leute so kitzeln, dass man merkt, okay, bei denen läuft's, da habe ich ein gutes Gefühl. Oder oh, bei denen, da muss ich mal gucken. Ich glaube, die backen gerade eben wieder ihr eigenes Brot.
Ja, du hast ja jetzt gerade gesagt, eine Art Audit macht wenig Sinn, weil das kulturell nicht so angebracht ist und du dann als Oberlehrer reinkommst. Würdest du aber auf einer anderen Art und Weise feststellen, wie gut sie unterwegs sind?
Ja, am Ende des Tages, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es nicht feststellen, dass es tatsächlich gut läuft, dann muss ich sowas anwenden und muss mir wirklich im Detail mal zeigen, was läuft da. Am Ende des Tages, wenn man gut im Austausch ist und Kommunikation betreibt, dann hat man ja ein ganz gutes Gefühl für die Leute. Und in der transparenten Welt, wo wir leben, hat man ja mittlerweile auch relativ gute Möglichkeiten zu sehen, was läuft, wo, wie. Ich habe vor ein paar Jahren hatte ich mal ein sehr lustiges Beispiel. Das hat doch eigentlich fast nichts mit Digitalisierung an sich zu tun gehabt. Wir haben mal zufällig irgendwie alle Kopierer bei ganz UVEX ausgetauscht, neuen Anbieter geholt und in dem Zuge haben wir uns mal Gedanken gemacht, irgendwie haben wir viel zu viele Kopiergeräte, wir müssen irgendwie wegstreichen. Das war dann so ein kleines Nebenprojekt, was wir halt irgendwie so damals mitgemacht haben und da ging es dann darum, dass man bei manchen Bereichen dann wirklich gesehen haben, da gibt's irgendwie Geräte ohne Ende und niemand benutzt sie, oder wir haben andererseits auch Bereiche gesehen, da gab es Geräte, da sind 400.000 Seiten Papier durchgegangen jedes Jahr. Wo man sich dann gewundert hat, kann das sein? Mit solchen einfachen Möglichkeiten hat man dann tatsächlich ein Digitalisierungsloch festgestellt, weil ich habe mit dem Bereichsleiter gesprochen und er sagt, ja, diese vier Geräte, diese Anzahl an Papier durchjagen, die stehen bei mir in der Produktion. Und wir so, okay, was machen die denn da unten? Und dann kam raus, das sind irgendwie ganz simple Laufzettel, die einfach bei ihren Produktionschargen irgendwo hinkleben und irgendwelche Infos draufballern. Und wir danach gesagt haben, okay.
Und die kannst du nicht reduzieren, oder die kannst du reduzieren, aber du musst wissen, dass es die gibt, ja.
Genau, wir können sie heute nicht streichen, aber hey, wir sind hier gerade in den 1980ern in dem Eck da unten. Da müssen wir unbedingt was tun. Mit solchen Mitteln kann man ja auch sehen, ob ein Bereich performt oder eben nicht.
Seit wann arbeitest du jetzt im Data Governance-Bereich?
Seit 2,5 Jahren.
Achtung, These ist, Data Governance brauchst du nicht am Anfang. Wenn du Data Governance am Anfang etablieren würdest, hättest du die Situation, dass Data Governance die Innovation mit Daten hemmt. Ist meine harte These. So, jetzt darfst du darauf antworten und dann habe ich noch eine zweite These.
Ja, tatsächlich ist es schwierig. Data Governance ist erstmal sehr, sehr gut, um sowas Grundlegendes zu machen, wie einfach mal eine ganz konkrete Unternehmensstrategie aufs Thema Daten bezogen. Meistens hat man ja immer irgendwelche Leitbilder in Unternehmen, die aber sehr unkonkret in diesem Feld sind. Wirklich mal konkret runterzubrechen, was ist tatsächlich meine Datenstrategie, ist schon mal ein sehr guter Beitrag, um sich einfach mal eine Richtung zu geben. Aber ja, gerade wenn man dann zu dem Punkt kommt, ja, Data Governance so richtig mal zu betreiben und dann vielleicht mit Data Cataloging anzufangen, da kommt man natürlich dann ganz, ganz schnell zu so einem Punkt, wo man sagt, ihr seid jetzt quasi sowas wie Qualitätsmanagementbeauftragte, ihr wollt von uns, dass wir ganz, ganz viel dokumentieren. Das verkauf erstmal. Und da bin ich bei dir, da kommt man genau zu solchen Argumenten, ihr bremst uns. Ihr wollt jetzt ständig involviert sein. Ihr wollt jetzt ständig von uns Dinge haben, um zum Beispiel den Data-Katalog zu pflegen, um eine Data-Lineage aufzuzeigen. Das hatten wir ja früher alles nicht.
Aber ab wann brauchst du es? Weißt du, was ich mir gerade, es hören ja viele Leute, Hörer und Hörerinnen, wir hatten ja auch mal eine Umfrage gemacht und haben so ein bisschen Zielgruppendaten meines Podcasts erhoben und viele hören auch den Podcast, um irgendwie, sind Entscheider, werden Entscheider und bauen ja gerade, glaube ich, Themen wie Governance meistens mit auf, weil meistens kommt, wie gesagt, Data, dann kommt Governance. Was wären aus deinem Schritt, jetzt bist du 2,5 Jahre da, warst vorher im Qualitäts, kannst da sozusagen auch ein bisschen Querverbindung ziehen. Was ist deiner Meinung nach so die ersten 3 Schritte, die man macht und vor allem Dinge auch die Schritte, die du nicht machen würdest, weil sie irgendwie die Position schwächen. Ja? Also denk mal so an diese klassisch 100-Tage-Management. Was sind so die ersten 100 Tage, die du jemanden raten würdest im Governance?
Also wenn ich bei Null anfangen würde, definitiv als allererstes, schau mal, ob du überhaupt eine Strategie hast, nach der du agieren kannst. Wenn ich den Überbau nicht habe und irgendwie auch das Commitment von der obersten Heeresleitung, dass diese Strategie das ist, nach der man laufen kann, ist es schwer. Dann finde ich keinen Fuß auf dem Boden. Ab da ist es natürlich immer gut, wenn man bestimmte Use Cases oder Themen hat, die man als Hebel nutzen kann, um Governance voranzutreiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Data Cataloging denke, ist es zum Beispiel ein sehr cooles Thema, wenn ich halt sowas wie HANA oder was auch immer vor der Brust habe, dass ich da sage, okay, wir müssen hier reinsteigen, weil dieses Projekt steht und fällt auch irgendwo auch dadurch, dass wir mit Daten zu tun haben. Da will ich jetzt mal ein Stück weit auch für Data Governance ein Leuchtturm-Teilprojekt draus machen. Hm. Das ist natürlich immer sehr gut, wenn man sowas hat, weil dann kriege ich die Leute irgendwo mit. Es ist natürlich immer schwer, wenn man überall, egal was man überlegt, immer auf Widerstände trifft, weil Widerstände, gerade wenn man die ersten Schritte macht, sind die Widerstände extrem hoch.
Ja.
Und natürlich auch das Thema Verbündete. Im Prinzip alle Management-Systembeauftragten, die irgendwelche ISO-Normen hinter sich haben, wo irgendein Zertifikat rausfallen müsste, die wären eigentlich heilfroh, sofern sie es verstehen, dass der Data-Bereich und alle, die damit zu tun haben, eigentlich ihre Verbündeten sein müssten, wenn sie mit den Datenleuten zusammenarbeiten können, weil das Erste, was jeder Management-Systembeauftragte haben möchte, ist Transparenz und Messbarkeit, KPIs. Seit 2007 gibt's immer das Thema KPIs und keiner schafft es so wirklich, das mal vernünftig zu machen. Und da hatte ich zum Beispiel gleich mal Verbündete.
Aber du misst ja nicht sozusagen KPIs für allgemein fürs Unternehmen wie Umsatz und so weiter, sondern du willst ja KPIs haben, die Qualität der Daten misst, oder? Und die Anzahl der Daten misst, die du im Unternehmen hast.
Ja, es kommt jetzt darauf an, für welchen Zweck. Klar, im Datenmanagement will ich KPIs, um vielleicht Datenqualität zu messen, aber mich interessiert ehrlich gesagt auch sowas wie Prozessqualität. Guck dir das ganze Process Mining Thema an. Das ist ja eher im Endeffekt anhand von Daten auszuwerten, wie gut meine Prozesse laufen. Da geht's jetzt nicht so direkt um Datenqualität, sondern eher wirklich darum, wo verschenke ich eigentlich Ressourcen in meinen Prozessen. Also auf Datenqualität würde ich das Thema jetzt nicht runterbrechen. Gerade ich jetzt im Data Governance Bereich in einem zentralen Bereich, der wiederum dezentrale Organisationen um sich herum hat, ich tue mich in der Zentrale eh sehr schwer, Datenqualität zu messen, weil meine Perspektive der Qualitätseinschätzung ist eine andere als die draußen im Unternehmen unter Umständen für eine und dieselbe Information, die ich vorliegen habe.
Aber warum?
Naja, weil es sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Ich tue mich immer schwer, Datenqualität wirklich von meiner zentralisierten Rolle aus zu messen, weil ich zu weit vom Business weg bin. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, mir ein Urteil zu bilden über Datenqualität, wenn ich das Business nicht gehört habe, dass die Datenqualität auch braucht, um zu funktionieren. Und wenn das Business draußen mir erzählt, dass die Datenqualität gut ist, um Produkte gut zu verkaufen, ich aber dann wiederum Datenqualität messe und vielleicht zwei Produktgruppen miteinander vergleiche, wo dann über die beiden Produktgruppen hinweg die Datenqualität nicht so gut ist, weil sie nicht die gleichen Datenmodelle unbedingt verfolgen. Dann ist natürlich meine Kennziffer ganz anders als die der Bereich für seine Produkte selber erhebt. Da ist halt dann die Frage, wer misst, Qualität ist immer im Auge des Betrachters. Und wenn ich den Kunden frage, ist Qualität nie perfekt. Weil selbst wenn sie perfekt ist, dann ist das Produkt immer noch zu teuer, weil der Kunde möchte immer weniger bezahlen. Also Qualität kannst du 5 verschiedene Leute fragen, die werden dir wahrscheinlich auch 5 verschiedene Aussagen geben, wie gut die Qualität von etwas ist.
Ja, ist ja auch verständlich, weil ganz ehrlich und offen, wenn man jetzt, ich bin ja auch in einer zentralen Funktion drüber nachdenkt, wir in der Zentrale haben ja nicht zu entscheiden, also wir können Mindeststandards definieren, aber die Mindeststandards sind ja eigentlich mit der Gesamtmenge aller Fachbereiche oder Anwender zu bestimmen und nicht wir haben sie zu bestimmen.
Genau. Und ganz simpel gesprochen, wir brauchen eine Produktstruktur, die grundsätzlich aus den und den Elementen besteht, damit wir grundsätzlich die elementaren Prozesse irgendwie damit bedienen können.
Ja.
Aber wie ihr jetzt eine beispielsweise Aufteilung zwischen einer Produktfamilie und den drunterliegenden Artikel macht, ob das jetzt nach Farbe oder nach Größe gestaffelt ist, solange es mir nicht wehtut, kann ich diesen Freiheitsgrad schon auch akzeptieren.
Ja, weil dieses simple Prinzip Shit in, Shit out gilt ja eigentlich für die Leute, die dann selber auch mit den Standard definieren, weil die Fachbereiche müssen ja selber mit den Daten weiterarbeiten. Außer du, wie du es gesagt hast, gerade Michael, du hast Daten, die über 2 Geschäftsbereiche hinweggehen, dann musst du natürlich sozusagen ein Minimumstandard definieren, um zu gewährleisten, dass es funktioniert. Richtig. Aber ansonsten haben sie ja sozusagen selber ein Problem.
Diesen Standard definiere ich dann auch nicht selbst, sondern ich setze die richtigen Leute an den Tisch und moderiere dahin, dass die beide miteinander den richtigen Standard definieren, mit dem sie auskommt.
Genau. Ja.
Weil, wie gesagt, ich bin nicht das Business und entsprechend sollte ich mich nicht anmaßen, das Business zu bevormunden.
Ja.
Gerade im Content-Bereich ist das ja wirklich krass. Also, wenn du mal 2 verschiedene Shops im Unternehmen betreibst, die unterschiedliche Datenmodelle hinter sich haben und dann vielleicht auch noch 2 verschiedene Businessmodelle hast. Gerade bei uns der Safety-Bereich ist mehr im B2B-Bereich unterwegs als im Direct-to-Customer-Bereich. der Sport hat da schon mehr Schritte nach vorne gemacht. Und dann kommst du mit einem Online-Shop und willst auf einmal richtig in den Customer-Bereich gehen. Das klingt am Anfang sehr simpel, aber du merkst dann halt wirklich auf Datenebene, naja, den Vertriebstext zum Beispiel, den ich für das B2B-Geschäft schreibe, den muss nicht unbedingt der Kunde verstehen, der Endkunde verstehen, weil im B2B-Bereich ein Einkäufer mein Counterpart ist, den ich damit ansprechen möchte.
Ja, es sind unterschiedliche Herausforderungen, die man eben lösen muss.
Genau, und dann ist natürlich klar, aus Sicht eines B2C-Shops ist die Qualität dann nicht so toll, aus Sicht eines B2B-Shops ist sie top, weil sie den einen Zweck natürlich super erfüllt, den anderen nicht.
Ja, Michael, hast du noch ein Thema, was wir ansprechen würden? Sonst würden wir eher dann demnächst Richtung die zwei Fragen gehen und so weiter.
Ja, wieso hast du denn noch nie was mit einem Qualitätsmanager zu tun gehabt?
Ist eine spannende, gute Frage. Könnte ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig beantworten, weil ich ihn jetzt nicht weggelaufen bin, sondern es eher dem Thema war, bei Funke verantworte ich das Thema Data Governance und bei Douglas habe ich das Thema Data Governance verantwortet. Und da habe ich sozusagen eher aus der Governance-Brille gesehen, wenn man das ja auch unter Qualität machen kann, Michael, dann kommt es ja sozusagen hin. Aber klassisch Qualitätsmanager sind mir in den Unternehmen ehrlich gesagt gar nicht untergekommen, bis so weit, dass ich gar nicht sagen könnte, ob die Unternehmen einen hätten, weil sie komplett an meinen Themen vorbeilaufen.
Meistens hat man sowas erst, wenn der Kunde danach fragt. Ich denke, bei Funke gibt es jetzt nicht unbedingt einen Kunden, der danach fragt. Aber sowas wie Energiemanagement kann durchaus sein, das auch ihr habt. Kannst dich ja mal umgucken.
Ich gucke mich mal um. Ich frag mal. Ja, aufgrund der Zeit, die zwei Fragen. Du sitzt ja so entspannt in deinem Ohrensessel, wenn es ein Ohrensessel ist. Wie gesagt, Link ist, glaube ich, in den Kommentaren. Was würdest du, also meine zwei typischen Fragen, bevor ich die stelle, aber eigentlich auch nochmal der Hinweis, Apple Podcast und Spotify, wenn ihr den Podcast zum ersten Mal hört, nutzt die Chance, abonniert und bewertet den Podcast. So. Ja, wie würdest du denn dein Data Game auf der einen Seite oder auf der anderen Seite sozusagen dein privates Thema, was machst du denn privat mit Daten, beschreiben?
Ich habe es dir im Vorfeld schon angekündigt, dadurch, dass wir beide ein bisschen im Gaming-Sektor groß geworden sind und ich bin da tatsächlich nach wie vor noch ein bisschen so in der Freizeit am Spielen, habe aber auch noch keine Kinder, ich habe noch die Zeit dazu, würde ich mal sagen, ich antworte nicht mit einem Film, sondern mit einem Spiel.
Okay, das ist fair.
Da wäre es eindeutig etwas, was mich in meiner Studienzeit extrem beschäftigt hat, im positiven wie im negativen Sinne, war fast ein bisschen viel. World of Warcraft.
Oh.
Eine riesige Welt, völlig faszinierend. Man wird da reingekippt, hat viele Mitstreiter, viele Gegenstreiter. Man ist irgendwie ständig im Wettbewerb mit anderen auf verschiedensten Ebenen. Ist erstmal dabei, irgendwie zu überleben, dann irgendwie das Maximallevel zu kriegen, dann rutscht man ins Endgame, dann kommt die nächste Erweiterung und die nächste Erweiterung und die nächste Erweiterung. Und man ist so im Flow, dass man irgendwie gefühlt nie wirklich weiterkommt. Und wenn man dann irgendwie nach 2 Jahren mal jemanden trifft, den man mit Level 10 irgendwo mal ganz am Anfang im Startgebiet getroffen hat und sich ein bisschen unterhält, merkt man eigentlich, wie weit man gekommen ist. Weil man einfach das erste Mal so innehält und sich zurückdreht und sagt, ja, vor 2 Jahren. Haben wir doch ein bisschen was erreicht.
Aber da sieht man eigentlich, du hast jetzt gerade verraten, wie lange du das Spiel konstant durchgespielt hast.
Ich habe trotzdem ein Studium geschafft. Von dem her. Ja. Ja, und privat mache ich mit Daten tatsächlich, ein Datenhobby betreibe ich gerade eben schon heimlich nebenbei. Ich bin Hobbybrauer und in meiner Duschkabine steht schon der Brauautomat und heizt gerade vor.
Hobbybrauer, das musst du mich abholen. Was heißt das?
Ich braue Bier zu Hause.
Okay, und das darf man?
Ja, bis 200 Liter steuerfrei und darüber hinaus muss man das einfach beim Zollamt melden.
Und das schmeckt?
Meistens. Ja, also tatsächlich ist die Hobbybrauergilde, ich glaube, würde da sich ein richtiger Braumeister da mal so einschleichen in so eine Hobbybrauer-Community, der würde mit dem Kopf schütteln, weil Hobbybrauer betreiben ihr Hobby wirklich extrem wissenschaftlich. Es ist wirklich total krass. Da geht's um Temperaturverläufe, die man irgendwie abfährt, zeitliche Geschichten, pH-Werte, Alphasäuregrade von Hopfen, Zuckergehalt von Malz und so weiter und so fort, Gärzeiten, die theoretische Anzahl von Hefekulturen. Also da kann man wirklich auch mit verschiedensten Parametern hoch und runter spielen, dass das Ergebnis funktioniert oder eben nicht funktioniert.
Okay, und du hast es schon perfektioniert.
Ich übe noch.
Verhalten optimistisch.
Man kann es immer besser machen. Sonst wäre es ja langweilig.
Das stimmt, ja.
Selbstoptimierung macht man ja auch. mit Richtig. Tracking ja. und so weiter. Ja, und ansonsten jage ich noch der letzten hundertstel Sekunde nach. Ich bin seit bald 20 Jahren, seit 16 Jahren Co-Pilot im Rallye-Geschäft. Also ich sitze auf dem Beifahrersitz und lese vor, wo es hingeht.
Cool, das hatten wir auch noch nie. Und dann also wirklich große Rennen gefahren oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also im nationalen Bereich unterwegs. Ja. Da kann man theoretisch eigentlich jedes Wochenende mindestens eine Rallye-Veranstaltung fahren. Das ist dann immer so ein Samstag. Und ja, also mein bester Freund, der mich damals gefragt hat, ob ich ihm helfen möchte. Ich war die dritte Wahl. Der erste hatte Schiss, der zweite hatte keine Zeit und der Student hatte ja immer Zeit. Deswegen hat er mich eingepackt. Der wurde tatsächlich auch schon mal deutscher Amateur-Rallye-Meister. Also das klappt mit uns ganz gut.
Ja, cool. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Folge, Michael.
Ich danke dir. War ein schöner Nachmittag.